Herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Glaube und Kirche in sozialen Medien. Mein Name ist Lilith Becker und das ist heute eine Sonderfolge. Normalerweise laden mein Kollege Claudius Kriegert und ich Menschen in unserem Podcast ein, die wir interviewen und euch vorstellen. Und diese Folge ist deshalb anders, weil sie eine Aufzeichnung eines Live-Gesprächs der Südwestdeutschen Medientage in Landau ist, die im Juni 2024 stattgefunden haben. Die Kirchenpräsidentin der Pfalz, Dorothee Wüst, und ich wurden dort gemeinsam zum Thema religiöse Kommunikation in der Öffentlichkeit interviewt. Die ganze Tagung stand unter dem Thema zu viel Gefühl? Die Grundfrage war bei allen Podien: Sind wir alle zu stark emotionalisiert? Setzen wir unseren Verstand zu wenig ein? Im Nachhinein habe ich gedacht, wahrscheinlich ist eher das Gegenteil der Fall. Wir erwarten zu häufig, dass Emotionen keine Rolle spielen dürfen, weil wir alle erwachsen sind. Wir verlangen sachliche Diskussionen aller Orten. Und gar nicht so selten verstecken wir unsere Emotionen hinter sachlichen Aussagen, die bei näherem Hinsehen gar nicht immer so sachlich sind. Gerade in den sozialen Medien ist das zu beobachten, aber auch in jeder guten Beziehung, würde ich sagen. Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß mit dieser Folge und hoffen, sie inspiriert euch zu neuen Gedanken. Und habt ihr Lust, uns eure Meinung und oder eure Emotionen zu dieser oder einer anderen Folge zu verraten, dann schickt uns doch sehr gerne eine Sprach- oder Textnachricht über Instagram. Viel Spaß beim Hören.
Frau Wüst, wann haben Sie denn zuletzt etwas Gutes getan und Ihre Pressestelle angewiesen, darüber zu berichten? Und wenn das geschehen ist, wurde das wirklich dann auch von den Medien aufgegriffen?
Ist jetzt ja schon nahezu eine komplexe Frage.
Ja, wir sind ja Fachpublikum.
Erstens weise ich meine Pressestelle nicht an, darüber zu berichten, sondern in aller Regel sprechen wir ab, was, und ich bin da auch nicht diejenige, die anweist, sondern die, die sich auf die Expertise auch meiner Pressestelle, meiner Öffentlichkeitsarbeit verlässt. Das wäre Satz 1. Satz 2 ist, ich glaube nicht, dass es die Evangelische Kirche der Pfalz rettet, wenn die Kirchenpräsidentin etwas Gutes tut und darüber redet, sondern was ich deutlich interessanter fände, wäre, wir haben immer noch eine deutlich sechsstellige Zahl an Mitgliedern, die alle gute Dinge tun. Und das finde ich interessanter. Im Gegenteil, ich würde mal markieren, diesen Trend dazu, den Fokus immer nur auf leitende Personen zu richten oder auf prominente oder herausgehobene Personen und an denen irgendwie die Qualität der kompletten Szene festzumachen, das finde ich schwierig, ja, weil wir leben als Kirche tatsächlich seit Jahrtausenden davon, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der alle einen Wert haben und in der alle etwas tun. Ja, und das geschieht ja wirklich auf dem Verborgenen und jenseits der Schlagzeilen. Und es muss auch so sein, das haben wir ja gerade gehört, also gerade als Kirche leben wir auch von Schutzräumen. Gerade Seelsorge ist ein Schutzraum, das ist nichts, wo Kameras dabei sind, was Schlagzeilen machen. Ich würde mal sagen, während wir hier sitzen, sind jede Menge protestantische Christinnen und Christen dabei, etwas Gutes zu tun. Und es ist unter Umständen sinnvoll, dass man nicht laut darüber redet. Also das ist für mich so ein bisschen die Gemengelage, in die Ihre Frage da reinzielt. Also es geht nicht immer für mich, es geht für mich darum, dass wir als Kirche tatsächlich einen Auftrag haben und den gut umsetzen. Es geht für mich nicht in erster Linie darum, als leitende geistliche Schlagzeilen zu machen, mit Guttaten in Anführungszeichen. Also das wäre mir offen gestanden ein bisschen zu billig.
Wir kommen dann gleich vielleicht noch drauf, mit was Kirche Schlagzeilen macht, wenn es nicht die Guttaten sind. Frau Becker, ich sitze hier irgendwie so zwischen, ich muss mich immer ein bisschen hin und her drehen, zwischen den Stühlen, genau. Lesen Sie eigentlich oder regelmäßig die Bild-Zeitung oder Bild Online? Ich frage das deshalb, auch in dieser Runde, wo vielleicht die Bild-Zeitung nicht so den besten Ruf haben könnte, weil der Boulevard ist ja eine Art des Journalismus, der eigentlich hauptsächlich über Emotionen funktioniert. Wie beurteilen Sie das? Das Boulevard braucht Emotionen, also die wissen genau, was man machen muss, um irgendwie Menschen zu erreichen. Und gleichzeitig bekommen Medien ja auch den Vorwurf, wenn es zu viele Emotionen in die Geschichten, das ist ja Boulevardjournalismus, Bildzeitungsstil, hat die Rheinpfalz das nötig, das agieren ja jetzt schon wie die mit den vier großen Buchstaben. Die Kollegen von Mannheim am Morgen werden das sicherlich auch mal zu hören bekommen. Herr Pecht nickt in der ersten Reihe. Wie beurteilen Sie das, Journalismus und Emotionen?
Also ich lese nicht die Bildzeitung. Meine Großeltern hatten die immer. Und da gab es immer die schöne Rubrik Liebe ist. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Das haben meine Schwester und ich gesammelt. Deswegen habe ich da sehr unterschiedliche Emotionen. Als Journalistin war ich oft sauer auf die Bild-Zeitung, wie sie das vereinfacht. Und ich glaube, das haben wir auch ausführlich besprochen jetzt, dass Emotionen missbräuchlich einzusetzen, um etwas, wo wenig Fakten sind, und Leute dann zu manipulieren und zu hetzen. Das ist natürlich falsch, aber der Boulevard hat die Emotion nicht erfunden und hat sie auch nicht gepachtet. Unser Gehirn funktioniert nur so über Emotionen, das ist ja auch neurowissenschaftlich erwiesen. Sonst wären wir gehirnamputiert, wenn wir uns den präfrontalen Kortex irgendwie rausnehmen würden. Dann wäre vielleicht nur noch Kognition da möglicherweise, es würde aber nicht reichen. Jeder von uns hat einen emotionalen Weltbezug. Und es ist ja auch eine Grundregel und eine Lektion, die man im Journalismus sehr früh lernt, ist Storytelling. Und Storytelling bedient Emotionen. Ganz klar, also es gibt da den Angels- und den Devils-Cocktail, ne? Deswegen ist es super wichtig, und der besteht ja, der Angels-Cocktail besteht aus Oxytocin. Was bindet uns, was erzählt, wo können die Menschen anknüpfen an unserer Geschichte? So wählen wir auch als Journalisten aus, also wir gucken ja, welches sind die Bedürfnisse, Sie sprachen von Bedürfnissen beim Publikum, ne? Oder bei Serotonin, was macht uns glücklich? Wir gucken auch gute Sachen, ne? Was können wir den Menschen erzählen, und da wäre jetzt dieses Tue Gutes und sprich davon. Natürlich, das wollen wir auch erzählen, weil das wäre jetzt der kirchliche Auftrag wiederum, ich bin keine Theologin. Wie können wir uns Hoffnung machen, dass das, was wir hier miteinander veranstalten, uns auch weiterbringt? Weil ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch und jetzt auch die AfD gewählt haben, ja, das größere Ziel wäre ja, ich möchte sicher und glücklich leben. Der Ausdruck, da können wir jetzt drüber streiten, wie der dann zustande kommt. So, deswegen, also Oxytocin, Serotonin und Dopamin zum Beispiel, das wäre, wie erzählen wir eine Geschichte spannend? Also natürlich, wir können gar nicht anders, weil unser Gehirn merkt sich auch nichts, wenn wir nur Fakten. Ich habe einen ganz schönen Vortrag neulich gesehen, Death by PowerPoint. PowerPoint-Folien, wo Menschen gestorben sind vor Langeweile, weil nur Fakten draufstehen. Man kann sich nichts davon merken. Man kann sich nur was merken, wenn es so erzählt ist, dass man irgendein Hormon tatsächlich ausgeschüttet hat. Das ist die Funktion unseres Gehirns, und so funktionieren wir als Menschen. Und deswegen, nein, der Boulevard hat es nicht erfunden, ne? Sondern ja.
Schweizer.
Ja, die Schweizer waren.
Ich wage mal so als Nichtmitglied der protestantischen Kirche und aus der katholischen Kirche kommend die These, dass der Protestantismus eher zu Nüchternheit und Betonung der Sachlichkeit neigt im Vergleich zur katholischen Kirche. Wenn wir uns so das Auftreten in einem Gottesdienst anschauen, das ist ja bei der katholischen Kirche, das ist ja alles hoch, runter, knien, schwellen, beten, der Pfarrer vorne Gefühl, bunt gekleidet, ne? Also da gibt es Weihrauch und oh, was ist, wem es gefällt. Okay, und dann gucke ich, auch regelmäßig in protestantische Gottesdienste, und da steht da jemand, meistens ist ein Mann dort, wo ich hingehe, vorne, mit seinem schwarzen Gewand und spricht. Und spricht. Nebendran fangen die Kinder an zu quengeln. Der Jüngste schläft ein. Der Älteste greift am Handy. Und dann sagt man, nee, mach das Handy weg, es ist Kirche, es ist Gottesdienst. Und er spricht immer weiter. Ist ein bisschen zugespitzt, aber nicht ganz aus der Welt. Hat der Protestantismus ein Problem, über Emotionen und emotional zu kommunizieren?
Wenig überraschend finde ich das nicht. Ich weiß, was Sie meinen, oder so weiß ich, habe so eine Idee, was für Settings Sie rekurrieren. Aber selbst, also vielleicht können wir vielleicht auch mal woanders hingehen, aber ich habe zum Beispiel Gottesdienstszenen irgendwie so vor Augen, und ich habe das lange genug gemacht auch, ja, also Gottesdienste gehalten, und erinnere mich an, was weiß ich, also schon im ersten Gebet werden Gefühle angesprochen. Ja. Wir haben 150 Psalmen in der Bibel, das ist strotzendes Gefühl. Bei einer Predigt, also wäre das jetzt, es ist ja kein sachliches Referat oder nüchterner Faktenvortrag, sondern in aller Regel eine biblische Geschichte zum Thema Storytelling. Also wir sind seit 2000 Jahren Geschichtenerzähler, und es sind Geschichten, die voller Gefühl sind und die auch, wenn sie von uns gut nacherzählt werden, und das ist unter Umständen die Herausforderung, dann sprechen sie Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit und in ihren Gefühlslandschaften an. In der Fürbitte rekurrieren wir darauf, dass wir miteinander nochmal unsere Gefühlslandschaft vor Gott bringen und noch dazu versuchen, die Gefühlslandschaften anderer Menschen weltweit in den Blick zu nehmen. Ich würde mal vermuten, das gemeinsame Vater-Unser-Gebet, also bei mir löst das was aus, wenn wir das gemeinsam beten. Und was ich sicher gesichert weiß, ist, dass wenn Menschen den Gottesdienst verlassen, ohne dass der Segen gesprochen wurde, löst das bei ihnen auch ein Gefühl aus. Also Gefühl ist jetzt nicht notwendig, dass man irgendwie munter durch die Gegend springt, sondern Gefühl ist ja manchmal auch was sehr Subtiles. Also Wenn ich sage, also ich glaube, auch aus einem protestantischen Gottesdienst geht ein Mensch oft gefühlsmäßig anders aufgestellt raus, als er reingegangen ist. Und im guten Fall geht er gestärkter und ermutigter raus, als er reingegangen ist. Dass der gute Fall nicht zu 100% eingelöst ist, steht auf dem anderen Blatt, aber das ist der Anspruch, denke ich, den wir als protestantische Kirche auch an unsere Gottesdienste haben. Also insofern, wie gesagt, sehe ich es nicht ganz so. Vielleicht muss man nicht permanent Gefühl draufschreiben, damit Gefühl drin ist. Ja? Und dann, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Kinder ich getauft habe in meinem Leben. Ja? Und das ist ein dermaßen emotionaler Moment, wenn man mit der Familie da steht und das Kind über das Taufbecken hält und die Worte spricht und das Wasser kommt und den Segen Gottes für dieses Wunder des Lebens bittet. Also bei aller Liebe, da ist echt viel Gefühl drin. Ja? Abendmahl, da steht eine Gemeinschaft am Tisch, kenne die Leute nicht, möglicherweise sehe ich die nie wieder, aber in dem Moment, wir gucken uns in die Augen und teilen ein Stück Leben, das ist für mich Gefühl pur. Also mit diesen kleinen Illustrationen hoffe ich ein bisschen erläutert zu haben, warum ich dem so nicht zustimmen kann, dass die protestantische Kirche nichts von Gefühlen versteht.
Das war nicht meine These, das war eine Frage, aber ich merke, wenn ich Sie höre, dass es ganz viel Emotion und Leidenschaft dabei, das ist ja toll. Ich wage aber noch eine Nachfrage. Das war jetzt rein binnenkirchlich auf den Gottesdienst beschränkt. Wie kommunizieren Sie denn in der Öffentlichkeit? Also Sie können ja nicht, wenn Sie irgendwo hingehen, mit allen Vater Unser beten und den Segen geben.
Aber wir gehen natürlich, wir kommunizieren...
Also jetzt weg auch von Ihnen als Person, sondern wie kommuniziert denn protestantische Kirche, wie kommuniziert die evangelische Landeskirche der Pfalz in der Öffentlichkeit?
Also sagen wir mal so, es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt permanent Gefühlsgeschichten erzählen, sondern es ist halt auch ein breites Spektrum, ja. Und sag mal, in einer Gesellschaft, die an manchen Stellen eine hohe Dominanz einer Empörungstonalität hat, finde ich, schadet es auch nichts, wenn es noch Institutionen gibt, die versuchen, irgendwie sachlich zu kommunizieren. Aber ich bin da auch wirklich, ich würde da auch nicht gerne die Begriffe durcheinander werfen, also als wäre Sachlichkeit das Gegenmodell zur Emotionalität, ja? Also, sondern das, im guten Falle gehört es ja zusammen. Ich glaube, das versuchen wir auch als Landeskirche, beziehungsweise versuchen das auch die einzelnen Kolleginnen und Kollegen an ihren Orten. Also ich lege wirklich enormen Wert drauf, dass es gibt die Landeskirche, aber dazu gehören halt ganz viele Player und jeder kommuniziert auf seiner Ebene, auf seine Weise mit seinen Instrumenten. Und es ist natürlich nicht nur der Gottesdienst, im Gegenteil, ich bin ja immer ganz dankbar, wenn die Menschen mal noch was anderes im Blick haben, als Kirche ist gleich Gottesdienst, weil tatsächlich Kirche ja sehr viel mehr ist. Und da darf ich jetzt gerne mal auf dieses wahnsinnig weite Feld der Diakonie verweisen, wo ich glaube, das spielt Gefühl jetzt ja evidentermaßen irgendwie schon mal eine große Rolle. Ja. Und das kommunizieren wir auch. Natürlich erzählen wir, soweit das geht, für die, immer mit Personenschutz und so weiter, ja, also erzählen wir diese Geschichten, weil wir genau wissen, dass wir das, was für die Menschen wichtig ist, auch nur vermitteln können, wenn wir sie auf der Gefühlsebene auch ansprechen. Ja? Also wir können ja nicht sagen, Mitgefühl ist was Wichtiges, wenn wir das rein sachlich als Wikipedia-Artikel verkaufen. Also dann muss es auch an Geschichten festzumachen sein. Und ich glaube schon, dass wir da kommunizieren. Aber vielleicht habe ich jetzt auch Ihre Nachfrage nicht verstanden.
Nee, ich drehe es mal eins weiter. Die Frau Behner hat vorhin vom Sender und Empfänger gesprochen. Es ist jetzt subjektiv, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass mir der Sender Kirche oder Kirchen etwas mitteilen will, was mich als Empfänger noch nicht mal nicht bewegt, sondern vielleicht auch gar nicht interessiert.
Darf ich?
Ich wollte Ihnen,
also ich habe da ganz viele Emotionen,
ja, zu. Ich hätte eine Frage an Sie, die ich direkt daran anknüpfe.
Ich würde gerne auch das Gleiche eigentlich ein bisschen antworten, weil glasklar heißt nicht eiskalt, ne? Also weil das hier immer so getrennt wird, auch die ganzen Tage. No. Nur weil man sachlich ist, ist es nicht emotionsbefreit, das würde ich ganz genauso sehen. Und auch der Protestantismus und diese Langeweile, das ist jetzt natürlich ein Stereotyp und es sind ja auch nur noch, wie viel Prozent der Menschen in der Kirche gehen noch in den Gottesdienst. Die Kirche ist der zweitgrößte Arbeitgeber immer noch. Und Kommunikation läuft ja auch nicht nur über die Landeskirche. Frau Wüst hat das ja auch gerade gesagt. Jede Person, die für diese Kirche arbeitet, jede Person, die für diese Kirche sich ehrenamtlich engagiert oder auch zum Beispiel über die Geflüchtetenhilfe in einer Kirchengemeinde, ne, da passieren ja auch Dinge, Menschen, die nicht in dieser Kirche sind, die kommunizieren über diese Kirche. So. Und was zum Beispiel Martin Luther ja gemacht hat, ne, der hat dann ja, ich meine, der hat den Bildersturm ja dann doch noch irgendwie auch noch verhindert. Und die protestantische Kirche hat den Missbrauch der Emotionen ja angeklagt. Also dadurch ist sie ja überhaupt entstanden, weil sie den missbräuchlichen Umgang der Emotionen, diese Jenseitshoffnung, die wir wie so ein Kapitalismus die katholische Kirche verkauft hat an ihre Gläubigen und gesagt hat, ihr müsst dafür bezahlen, dass ihr gerettet werdet. Ne? Das machen ja jetzt die sozialen Medien tatsächlich, machen das ja auch. So werden wir ja ausgepresst auf eine bessere Hoffnung im Digitalen. Und da kann mir vorstellen, dass die protestantische Kirche da einen neuen Auftrag bekommt, nämlich mit dieser Emotion genauso verantwortungsvoll umzugehen, wie sie das vor 500 Jahren getan hat. Und deswegen erlebe ich gerade eigentlich eine Renaissance des Auftrags der protestantischen Kirche, sich genau um dieses Thema, weil das ist unser Kerngeschäft, die Emotion, aber die redliche Emotion. Und Luther hat gesagt, wir übersetzen die Bibel ins Deutsche, damit die Leute selbst denken können. Weil es geht nämlich um spirituelle Autonomie und es geht allen Menschen um Autonomie. Deswegen, es geht auch den AfD-Wählern, nochmal, denen geht es ja auch um Autonomie, uns geht es um Autonomie. Und es ist jetzt, hört sich jetzt natürlich ganz einfach an. Ich weiß, wir kommen da in Details, aus denen wir nicht mehr rauskommen wahrscheinlich. So, ne? Aber deswegen, das ist das Stereotyp, was vorherrscht. Und dass die Leute sich nicht mehr interessieren oder nicht mehr hören wollen von Kirche, hat nichts damit zu tun, dass sie denken, sie wüssten schon alles. Das hat mit diesen Stereotypen zu tun. Ich glaube, aber ich finde, wir haben einen klaren Auftrag, eben die Emotionen jetzt zu nutzen und dann redlich damit umzugehen.
Also ich finde das Wort oder den Begriff redliche Emotion, das ist gut. Also ich glaube, da können sich wahrscheinlich alle im Saal drauf einigen, aber ich fühle mich da durchaus angesprochen, mitgenommen, wie auch immer. Das finde ich gut. Jetzt ist es ja aber als Moderator nicht so meine Aufgabe, immer Ihnen zuzustimmen, sondern auch noch die ein oder andere kritische Frage einzubringen. Wenn man jetzt sagt, weil Sie jetzt auf Luther, der die Bibel übersetzt hat, sodass er alle verstehen, jetzt mal vereinfacht gesagt, ne, weil es in einer fremden Sprache verfasst war, die das Einfache damals, das Volk nicht so verstanden hat. Heute, wo sind denn viele Leute heute? Wenige sind im Gottesdienst, der durchschnittliche Gottesdienstbesuch liegt deutlich unter den 10%-Marke, so kann man es sagen, wenn man jetzt die festlichen Anlässe mal wegnimmt. Es sind viele Menschen in sozialen Netzwerken, die breit aufgestellt sind, wo Bilder eine große Rolle spielen, Bewegtbild, weniger Wort, vor allem Bewegtbild. Natürlich werden da auch Emotionen damit bewegt. Würden Sie sagen, die Kirche müsste dort, oder Sie als Verantwortungsträgerin der Landeskirche, müsste dort präsenter sein in den verschiedenen sozialen Netzwerken, weil eben dort auch Menschen sind? Also wenn wir den Auftrag sagen, wir sind dort, wo Menschen sind, dann müssen wir auch, eigentlich sind ja ganz wenige Menschen noch im Gottesdienst, aber ganz, ganz viele Menschen bei Facebook, Instagram und so weiter. Also müssten wir uns dort stärker engagieren oder sagen Sie, ja, wir nehmen das wahr, aber ganz ehrlich, wir haben noch nicht die Kapazitäten, finanziell, personell dazu.
Also als Sie Ihre Frage angefangen haben zu stellen, hätte ich ja Punkt gesagt und aufgehört. Ja, also wenn wir das ernst nehmen, dass Kirche also auch eine Kommunikationsorganisation ist und dass unser Geschäft die Kommunikation ist und dass die Kommunikation zu den Menschen hingehen soll, muss es uns freilich interessieren, wo die Menschen sind. Und uns ist ja nicht damit gedient, wenn man dann irgendwie sagt, ja gut, wenn da noch vier sitzen morgens, irgendwie, dann haben wir unseren Job erledigt. Also insofern ja, also wenn die Menschen auf den sozialen Medien sind, dann müssen wir als Kirche dort präsenter sein. Das andere ist aber, wir haben uns natürlich, also ich finde, wir haben auch eine Aufgabe, uns mit den sozialen Medien erstmal zu beschäftigen, uns damit auseinanderzusetzen, was für ein Phänomen das auch ist. Und da sage ich ehrlich, also da hat uns dann auch an manchen Stellen so eine Zögerlichkeit, es ist ja zum Teil chinesische Plattform, Datenschutzfragen, ja, also was verbirgt sich denn dahinter, ja, und jetzt auf jeden Gaul zu setzen, ob es ein guter Gaul ist oder ein ethisch einwandfreier Gaul ist oder nicht, das kann jetzt auch nicht unsere Aufgabe sein. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum da eine gewisse Zögerlichkeit war, mal von abgesehen, so viel Ehrlichkeit muss sein. Wir sind halt wirklich von Haus aus eine ziemlich analoge Geschichte. Also wir tun uns nicht leicht mit der ganzen Welt des Digitalen und haben wir wirklich Lernbedarf. Also da brauchen wir auch gar nicht um heißen Brei rumreden. Und das andere ist, also wir sind jetzt gerade dabei, weil wenn wir, und da kann Frau Becker deutlich mehr dazu sagen, also wenn wir anständig auf den sozialen Medien unterwegs sein sollen, denke ich, müssen wir wissen, mit was für einem System haben wir es da zu tun und wir müssen es gut machen. Also was ich in Corona wirklich, finde ich auch schmerzlich, was da zu lernen war, es war erstmal gut, also man hat gemerkt, wir müssen jetzt irgendwie ins Digitale, weil es analoge nicht ging. Und dann sind da sehr schnell Formate entstanden und das war toll. Und dann ist aber vieles stehen geblieben an diesem Punkt und hat eigentlich nicht begriffen, dass digitale Kommunikation nach anderen Gesetzen funktioniert als wie analoge Kommunikation. Also ein live gestreamter Gottesdienst ist halt ein live gestreamter Gottesdienst, aber es ist kein digitales Gottesdienstformat zum Beispiel. Ja. Und so haben auch die sozialen Medien ihre Gesetzmäßigkeiten, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie man es gut macht. Und das war so eigentlich schon ein bisschen der Ehrgeiz, den ich auch nicht verkehrt finde, zu sagen, also wenn wir uns da engagieren, dann verantwortungsvoll und eben so, dass es auch qualitativ was taugt. Und da sind wir jetzt gerade dabei, ein bisschen ähnlich, wie es, wie gesagt, ist Frau Becker ja eher in der Pionierlandschaft, ja. Also wir haben es jetzt gestartet mit einem Aufruf an alle so, die wir so haben, mit dem Ding sich zurückzumelden, wenn sie Interesse dran haben, auf Social Media irgendwie aufzutauchen. Da haben sich jetzt 17, 18 Leute zurückgemeldet, die wir jetzt in Workshops schicken, damit sie wissen, wie das geht und was geht und inhaltlich auch. Und mit einem kleinen Redaktionsteam das Ganze dann auch zu begleiten. Also insofern kann ich jetzt ähnlich wie Frau Benner sagen, ich kann nicht den Tag sagen, wann es losgeht, aber tatsächlich jetzt sind wir da jetzt mal dran, das Ganze anzugehen. Ob das dann gelingt, ob da jetzt irgendeiner cool findet, dass Kirche ist, ob irgendeiner es liked oder sonst was damit passiert, das, ich glaube, die Prognosen, das ist schon ziemlich viel Kristallkugel. Ja, soweit. Leute.
Dann gehe ich direkt rüber, das bietet sich jetzt an. Können Sie vielleicht ein bisschen was erzählen, was die Erfahrungen sind mit christlichen Inhalten in den sozialen Netzwerken, wie das ankommt, vielleicht auch wo Kritik auftaucht, die man vielleicht selbst als Sender gar nicht erwartet hätte oder wo es auch klar ist, dass Kritik kommt. Was erleben Sie da?
Ja, ich würde ganz kurz ein Stück weiter vorne anfangen und vielleicht müssen Sie mir dann die Frage nochmal stellen, damit ich sie dann auch noch beantworten kann. Die Württembergische Landeskirche hat die Kirchenpost und da habe ich neulich mit der Verantwortlichen dafür gesprochen und die hat gesagt, dass die wollen das jetzt auch auf digital umstellen, aber sie hat gesagt, bei der Zielgruppe der 14- bis 19-Jährigen, da werden sie weiter Post verschicken. Weil die erreichen sie nämlich nicht digital. Und das sind diejenigen, die freuen sich tatsächlich noch, dass die Post bekommen, weil die bekommen eigentlich nie Post, weil die alles digital machen. So. Und das ist vielleicht auch unsere Erfahrung. Ich habe auch gerade gedacht, ne, wenn ich das Mediennutzungsverhalten jetzt meiner Kinder beobachte, das ist eine persönliche kleine Feldstudie, ne, aber da, die haben ja auch Freunde und so, die gucken nicht, dass diesen 10 und 12, die gucken natürlich nicht das, was, also schon, weil die wissen, ich mache das, dann meine Tochter hilft mir auch beim Reels drehen. So. Aber die nutzen nicht das Angebot der Kirche. Die sehen das dann vielleicht mal, aber die nutzen ihre Angebote. Ich habe auch vorhin gedacht, wenn die Staatskanzlei dann oder die Evangelische Kirche oder Frau Wüst dann auf TikTok ist oder dann auch Olaf Scholz, dann ist das sowas, wie die FAZ das auch macht. Das kann man als Markenbildung machen. Ich finde, da muss man aber keinen großen Aufwand betreiben, weil wenn ich mir vorstelle, ne, ich bin mit 16 in die Disco gegangen, ich wollte doch auch nicht, dass meine Mutter da reinlatscht und sagt, hi, hier bin ich, wie geht's dir? Und mein Lehrer kommt auch vorbei. Wie schrecklich. Also wollen die Jugendlichen uns da überhaupt sehen und mit unseren Inhalten dann bedrängt werden? Also deswegen, ich finde auch die sprechende Aktentasche super, mehr muss es gar nicht sein, glaube ich, ja, in dem Fall. Weil nämlich dann die Kirche und auch die Politik haben ja ganz andere Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen. Kirchenpost wäre jetzt das ganz Kleine, aber in den Schulen Bildung zu haben oder die EKHN zum Beispiel, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, leistet sich ein Jugendkirchentag über mehrere Tage. Und da sind ganz viele Jugendliche, ne, bis 14 Jahre Konfirmanden und noch älter, und die erleben was mit der Kirche. Und wenn ich jetzt mal von meinem eigenen persönlichen Erleben, und ich habe eine kleine Umfrage unter Kolleginnen, Menschen, die in der Kirche sind, gefragt, wieso bist du denn da überhaupt noch? Ne? Weil alle reden so schlecht, das ist das Hauptnarrativ. Also die Kirche ist missbräuchlich, das ist eine Machtstruktur und es braucht auch kein Mensch mehr. Also die Kirche ist in so vielen Bereichen, ne, und bringt sich noch so viel ein in unseren sozialen Wohlfahrtsstaat. Wäre natürlich auch schwierig, wenn sie weg wäre. Aber mein Thema ist, ich habe da Kindergottesdienst erlebt. Ich habe da meine erste, wir sind wieder beim Begriff Autonomie, meine ersten Erfahrungen erlebt, dass ich ernst genommen worden bin. Ich habe dann mit 12 selbst Erstklässler betreut in der Kinderbibelwoche. Da wurde ich auf einmal als 12-Jährige für voll genommen. Ich habe mich um andere Menschen gekümmert, war für die verantwortlich. Oder Leute, die dann in der Kirchenband gespielt haben, die Erlebnisse hatten, wo sie für voll genommen wurden in diesem Raum. Und das ist auch was, es ging gestern um Medienkompetenz. Ne? Also ich glaube, und das ist dann die emotionale Kompetenz zu sagen, ich erlebe mich spirituell autonom, ich erlebe mich aber auch selbstwirksam. Das ist was, was der Raum Kirche, auch in unsere Gesellschaft, auch mit den ganzen diakonischen Einrichtungen, mit den Einrichtungen für Jugendliche, ich glaube, das ist ganz wichtig, da rein zu investieren und auch die Medienkompetenz eben dann gleichzeitig zu fördern. Da weiß ich aber nicht, ob das die Kernaufgabe der Kirche jetzt ist. Ne? So. Aber wir haben an sich, was wir dann machen können, ist ja nur noch das, wir haben ganz viele Leute, 85% der Leute, die unsere Inhalte konsumieren, sind schon in der Kirche oder waren mal in der Kirche. Das heißt, die haben eine kirchliche Sozialisation. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis bei Marketing. Ne? Das Marketing-Retention-Team ist viel wichtiger, weil einen Neukunden zu gewinnen ist ja so viel schwieriger, der noch gar nichts weiß, als die Leute zu behalten, die man schon hat. Das heißt, die Sozialisation, die fängt ja viel früher an. Also da muss dann Kirche und mit dem Glauben, das ist ja was, womit man aufwächst, das fängt viel früher an. Was wir machen als Yeet-Netzwerk, ist Leute dann erreichen, die vielleicht auf dem Absprung sind und dann sehen, ah, das ist eigentlich doch ganz schön, was ihr macht. Also es ist eigentlich doch ganz interessant, weil wir unterstützen ja Leute, die nicht Bischöfinnen und Bischöfe sind, sondern irgendwie Diakone, genau, und Ehrenamtliche, Theologiestudenten, die aus ihrem eigenen Erleben über ihren Glauben sprechen. Und das ist ja auch höchst emotional, weil das sind ihre Geschichten, Oxytocin, Bindung, da kann man irgendwie mitfiebern. Aber auch die schlechten Erfahrungen natürlich teilen und ihren Umgang damit über ihren Glauben. Also deswegen dieses Nahbare, ne? Und dadurch wird das, ist das dann auch so erfolgreich, weil die Leute und auch das ein bisschen manchmal Gebrochene und das Fehlerhafte. Und das würde ich vielleicht auch, dieses ein bisschen Unperfekte, wir erwarten so, wir leben in so einer Gesellschaft und ich glaube, deswegen funktionieren unsere Systeme, diese hierarchischen Systeme, die wir haben eine große Anfrage an unsere Demokratie, an unsere Kirche, an unser Schul, an unser Arbeitssystem, genau weil wir dieses... Wir dürfen keine Fehler machen, wir müssen leisten. Jedes Individuum muss perfekt sein. Wir durchlaufen diesen Weg.
Wir müssen zu allem was sagen.
Wir müssen zu allem was sagen. Und zwar ohne Fehler. Und wenn wir einen Fehler machen, dann wird der Sünder gesucht. Also wer ist schuld? Und so kann das natürlich, so kann das nicht mehr weiterlaufen, wenn wir irgendwann mal zusammenkommen wollen. Weil es bringt ja nichts, das genauso weiterzuleben, ne? Weil den Sündenbock zu finden, dann kommt der Nächste, den wir auf die Schlachtbank führen. So, jetzt bin ich irgendwohin abgekommen.
Das ist sehr emotional. Ich habe noch eine Frage. Sie haben jetzt hauptsächlich von jungen Menschen gesprochen. Bei Facebook sind keine jungen Menschen mehr oder kaum noch. Also wenn zu uns Volontäre kommen, denen müssen wir erstmal erklären, wie Facebook funktioniert, etwas überspitzt. Oder die machen sich einen Account, dass sie überhaupt noch den Rheinpfalz-Facebook-Account bedienen können. Das sind ja die meisten Menschen, sind ja dort, ich sag mal, von meinem Alter aufwärts. Und die Landeskirche ist dort, wenn ich das so richtig beobachte.
Ja.
Und das Bistum. Ja, ja. Aber das ist ja auch eine, also Facebook funktioniert ja auch, so würde ich das beobachten, gänzlich anders wie zum Beispiel Instagram oder TikTok,
genau.
Wo man dann halt auch macht. Und ich glaube, dass vielleicht bei der Kirche auch das Personal fehlt, um all diese Plattformen plattformgerecht zu bedienen und unterschiedlich anzusprechen. Insofern ist die Idee ja, sich, ich sage mal, dieser christlichen Influencer sich zu bedienen, ist ja eine gute Idee. Ja. Und kommt auch dem nach, was Sie sagen, dass wir alle oder alle Mitglieder der Kirche Gutes tun und darüber reden sollen und es nicht so zentral gesteuert wird, oder?
Ja, vielleicht zwei Gedanken dazu. Also weil es ist in der Tat eine Generationengeschichte und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also in dem Moment, wo ich auf TikTok bin, ist meine Tochter dort weg. Ja,
genau.
Also das funktioniert tatsächlich nicht. Aber tatsächlich kann man die Generationenabstufung durch die Netzwerke durchmachen. Ich zum Beispiel zeige wenig Talent für Instagram, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Aber es ist ja auch okay. Also, aber auf Facebook zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht, sie sagen, die evangelische Kirche ist dort, das Bistum ist dort. Das sind Vergleich, die Resonanz ist vergleichsweise vernachlässigenswert, das mal freundlich zu formulieren, weil dort Institutionen nicht funktionieren. Dort funktionieren Personen. Ja. Also wenn ich dort als Person irgendwie einen Beitrag mache, dann passiert da noch ein bisschen was. Also wenn Heinrich Bitford Strom als Person da irgendwas gemacht hat, ist da noch irgendwas passiert. Ja. Das klingt jetzt nach einer guten Nachricht. Das andere ist natürlich, da braucht man sich nichts vormachen. Also ich werde so oft gefragt, ob so nach dem Motto, würde es nicht die Kirche retten, wenn sie sich auf Social Media, und da ist meine Generation, fragt ganz oft Facebook, wenn man sich dort mehr tummeln würde. Ja? Nee, weil das ist auch eine Blasengeschichte, Entschuldigung. Also wenn ich dort was mache, das kann ich mal machen, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, ist für mich manchmal auch so ein Akt von Psychohygiene der Konsensblase, weil das finden alle dann total gut, was ich dann schreibe, tut ja auch mal gut. Ja, und so, ja. Aber daraus dann den Schluss zu ziehen, wenn wir uns dort mehr engagieren und uns dabei selber in die Tasche lügen, Klammer zu, ja, dann würde das in irgendeiner Form jetzt am Renommee von Kirche oder an den Kirchenmitgliedschaft sein. Also das auf das Gleis will ich gar nicht, ja. Aber sagen wir, an jedem Ort, an dem ich in irgendeiner Form, also Sie haben jetzt gerade nochmal, es geht ja auch die völlig sich von Kirche wegbewegt haben, wo die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung sagt irgendwie, die verstehen sich auch gar nicht als religiös und die haben kein Interesse. Also da kann ich mich ja abarbeiten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, die werde ich so nicht erreichen. Aber wir haben die vielen, die auf dem Absprung sind, die am Überlegen sind, die verunsichert sind. Also die wirklich mit Kirche, die noch drin sind, aber keine Berührung spüren oder gerade nicht mehr drin sind oder vielleicht noch nicht ganz die Andockung verloren haben, um die denke ich mir, also um die kann es uns gehen. Und ich glaube, da müssen wir eben tatsächlich auf den Weg von Menschen, die Lust drauf haben und die es können und die sehr authentisch und glaubwürdig und nicht, weil sie einen kirchlichen Auftrag haben, in Anführungszeichen, sich dann auf den sozialen Medien tummeln. Das kann noch funktionieren. Aber mir begegnet halt oft, tatsächlich ein letzter Satz, mir begegnet halt oft das Ding, wir brauchen jetzt einen Social-Media-Beauftragten und der braucht dann ein Team und das muss dann irgendwie so strategisch dann durch die sozialen Medien durch und dann läuft der Laden. Also das ist in aller Regel sowas und das habe selbst ich als Boomer-Mensch verstanden, das läuft, das funktioniert halt einfach nicht. Man muss es wollen und es muss vor allen Dingen authentisch sein und nicht so eine Institutionensprechverlautbarungsdingsnummer.
Dazu hatte ich auch ein Zitat vorbereitet, das erspare ich uns jetzt aber mit Blick auf die Uhr. Ich komme noch einmal zu meiner Frage von eben zurück und dann würde ich gerne die Runde öffnen. Welche, weil es noch um Emotionen geht, welche Emotionen begegnen Ihnen beziehungsweise den, ich nenne es jetzt mal Influencern, mit denen Sie zusammenarbeiten, denn wenn Sie Ihren Inhalt in sozialen Netzwerken präsentieren?
Ganz unterschiedliche. Also es gibt natürlich auch das, ihr seid eine Institution oder du bist ein Kinderficker. Also das tatsächlich, dieses Wort steht dann auch da, ne? Du Päderast. Also das erleben dann eher männliche Pfarrer, aber gar nicht so häufig. Also Gott sei Dank nicht so häufig, aber das hatten wir schon. Das wäre jetzt das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, oh, so schön kann Kirche sein, dann bleibe ich doch. Oder und dann auch diese Anfragen, die unsere Leute bekommen, kannst du mein Kind taufen, kannst du uns verheiraten? Und dann verweisen sie dann meistens auf die Region. Ne? Aber das passiert tatsächlich auch gar nicht so selten, dass sie darauf angesprochen werden. Und dann ganz viel über die meisten Emotionen sind zu, wie lebst du dein Leben mit deinem Glauben und wie das hilfreich sein kann für andere. Also ein Dankeschön für, ich habe übrigens auch eine ADHS-Diagnose oder ein Dankeschön für, ich fühle mich nicht so alleine, diese Rassismuserfahrung habe ich oder Diskriminierungserfahrung habe ich auch gemacht. Oder ne, dann dieses, auch unsere queeren Pastorinnen, die wir da haben, die ganz offen sprechen auch, ne, wie sie dann ein Kind bekommen haben zusammen und was das auch bedeutet. Da sind dann Leute, die sich damit identifizieren können, anknüpfen und können und sagen können, ah, das kann auch meine Kirche sein, wenn sie so ist. Ne? Also das erlebe ich. Und dann ist auch ein, dass das auch schon unterschieden wird von dem offiziellen Narrativ, was oft die Leute haben, die sich eben nicht mehr so viel mit dem Glauben beschäftigen und Leute, die aber auf der Suche für einen spirituellen Weg in ihrem eigenen Leben sind. Das würde ich sagen, das ist doch schon die Mehrheit der Leute, die dann bei uns sind, die eigentlich persönliche Fragen an das Leben haben und die sind bei uns eher. Aber diese Extreme, da kommt man dann ab und zu mal hin, wenn
aber es durchaus überwiegend gibt. Positive Rückmeldungen, oder?
Ja, doch, tatsächlich. Also ist es einfacher für uns, weil wir ja über unsere Gefühle und über den Glauben und unsere Überfehlbarkeit sprechen und nicht so stark, also wir erzählen dann auch, dass es die Forumstudie gegeben hat oder ne, also, so, wir erzählen dann davon schon auch, aber wir machen keinen Journalismus und das ist natürlich leichter, wenn wir nicht über Fakten die ganze Zeit berichten müssen, dann sind wir auch, werden wir auch nicht dafür haftbar gemacht. Also evangelisch.de, wenn da die Redakteurin jetzt hier sitzen würde, die Social Media verantwortlich ist, die würde andere Sachen erzählen, die erlebt ganz andere Sachen als wir. Ja.
Mir wurde auch schon die Zeit angezeigt, aber ich würde mein Versprechen einlösen und die Runde noch mal kurz öffnen. Der Herr Picker hatte sich gemeldet.
Also Sie haben vor allem über den sozialen Nahbereich gesprochen jetzt, also meinem Eindruck nach. Und ich glaube schon auch, dass das, also dass es adäquat ist, also für das, was Kirche ist und was Christentum sein soll. Und dass es in dem Nahbereich ganz, ganz viele einfach auch beglückende und positive Erfahrungen gibt. Es gibt auch negative, ja. Also die Gottesdiensterfahrung, die gibt es so, ja.
Es gibt auch positive Gottesdiensterfahrungen. So Gottes, ja. Ja.
Aber es gibt auch ganz viele positive Erfahrungen im sozialen Nahbereich. Aber das ist doch, also seit längerer Zeit schon überformt, von einem medialen und öffentlichen Diskurs, der permanent im Wesentlichen negativ ist und zu einer öffentlichen Meinung. Also wenn die Rheinpfalz nach der Landessynode titelt, und das ist dann eine der wenigen Situationen, in denen, vielleicht sind es nicht so wenig, aber eine der, also wahrgenommen in der Heimat, der, wenn die dann titelt, schwache Resonanz, das ist
schlechte.
Der
Titel. Schlechte Resonanz.
Oder schlechte Resonanz, genau. Noch, eigentlich, noch einer drauf. Ja. Also das ist ja desaströs für uns als Kirche. Also ich meine, ich muss sagen, bei mir ist auch mich frustriert es auch immer wieder, ja, solche Wahrnehmung, dann ärgert es mich auch ein bisschen. Und ich frage mich, was können wir dagegen machen, also in der öffentlichen Kommunikation. Und ich frage mich auch ein bisschen, warum macht die Rheinpfalz das?
Über anderen Fokus. Also da vorne sitzt der Pressesprecher aus dem Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, der auch bei JID im Team ist, bei mir im Team. Und tatsächlich, wir haben in der Corona-Zeit wurde wahnsinnig viel über unsere Leute berichtet, aber es ist auch immer noch so. Also wir haben 41 Creator und 6 Partnernetzwerke und wir haben einen Medienkontrakt ausgerechnet. Wir müssen immer für den Aufsichtsrat die Zahlen bereiten. Ich glaube, es waren irgendwie 57,5 Millionen Medienkontakte über Online, Fernsehen, Radio, so. Ne? Und es wurde über unsere Leute positiv berichtet. Das ist ja das Verrückte. Das ist jetzt der Fokus, wenn man allgemein über Kirche spricht, dann geht es um Missbrauch, dann geht es vielleicht um die Arbeitsverhältnisse und wie die Kirche immer noch irgendwie ihre eigenen Gesetze macht, was weiß ich. Ja. Aber wenn man dann ins Kleine guckt, auch in den Alltag der Leute, es gibt auch Menschen in den Gemeinden, die sagen, ich fühle mich da gar nicht gesehen in dem, was ich da erlebe. Das ist ja auch so interessant. Deswegen komme ich jetzt wieder nochmal zu dem Kleinen. Aber das passiert ja auch in den Medien. Wir haben jetzt hier einen anderen Fokus, weil wir dann Kirche als Institution sehen wir immer natürlich diese großen Nachrichten, wie wird berichtet, aber diese ganzen kleinen Initiativen. Und das ist die Influencer sind nicht nur sie sind sowohl in der Lokalberichterstattung als auch in der Brigitte, als auch in der 37-Grad-Sendung, als auch wirklich in der Gala. Also die sind einfach, überall werden Porträts über die geschrieben. Und nicht mit dem Bild, Kirche ist schlecht, sondern schaut her, diese jungen, authentischen, also jung, ne, ist auch relativ, bis Anfang 40 auch, ja, so, ne, Leute, und die leben das ganz anders. Schaut mal, wie die ihren Glauben leben. Also diese Berichterstattung gibt es auch. Also wenn Sie mal was Erfreuliches lesen wollen, dann wenden Sie sich doch bitte an den Schmiller.
Dann auch zur Brigitte oder zur Gala.
Aber ich würde jetzt
Die FAZ auch so. Genau. Aber genau, es gibt noch einen anderen Blick.
Ja, weil ich tatsächlich, weil ich das, also diese Frage ist mein Daily Business, ja, und tatsächlich diese Gelegenheit der Berichterstattung von unserer Landessynode, wenn wir jetzt hier über Emotionen reden, das hat mich jetzt wirklich auch geärgert, das muss ich zugeben, ja. Wir haben 4 Tage Synode gehabt, die höchst lebendig war, höchst konstruktiv war, wo gut miteinander gearbeitet wurde. Davon war kein Wort. Wir haben einen ganzen Schwerpunkttag Jugend gemacht, wo die Jugendlichen natürlich uns ihre Position gesagt haben, natürlich auch gesagt haben, dass sie gerne mehr in der Erwachsenenkirche wahrgenommen würden. Aber wir haben insgesamt einen hochinteressanten Tag miteinander gehabt, mit enormen Brückenschlägen der Generationen und sehr viel gegenseitiger Wertschätzung. Auch davon kein Wort. Der Bezug mit der Resonanz war auf dieses Projekt Mitgliederrat, das wir im Zuge unseres Priorisierungsprozesses unternommen haben, auf das ich eigentlich sogar ein bisschen stolz bin, ja? Weil wir versucht haben, uns an den Bürgerräten zu orientieren. Wir haben 1200 Leute angeschrieben und hatten halt eine vergleichsweise niedrige Resonanz darauf. Darauf hat das Ganze rekurriert, also dass wir mit 14 Personen, also eigentlich 20, aber dann waren die Wetterverhältnisse wie auch immer, am Schluss mit 14 Personen es gemacht haben. Dieser Mitgliederrat war zu keinem Zeitpunkt ausgelegt auf quantitative Erfolge, sondern er war ausschließlich darauf angelegt, qua Storytelling, also mit Geschichten erzählen. Wir haben die Gefühlsebene angesprochen, wir haben gefragt, wo fühlst du dich berührt von Kirche, Glaube, Religion, Gott? Und jeder von denen hat x Geschichten erzählt. Also das heißt, wir hatten einen richtigen Fundus von Geschichten, aus denen wir, wie ich finde, gute Erkenntnisse ziehen konnten. Und es war eine qualitative Tiefenbohrung und keine Frage eines quantitativen Erfolges. Ja. Das war natürlich auch in der Synode nicht leicht zu vermitteln, aber das haben wir gemacht und ich glaube, dort wurde es dann auch verstanden. Und mal von abgesehen, so blöd sind wir auch nicht. Wenn das Ganze eine Pleite gewesen wäre, hätten wir es auch nicht auf die Synode bringen müssen. Also wir fanden es eigentlich ein richtig gelungenes Konzept. Ja? Und dann wird es reduziert auf im Prinzip eine Pleitegeschichte. Ja? Also das war dann der Effekt, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, für mich auch. Also es kam auch echt relativ, oder bei mir kam relativ viel Empörung aus den, also für uns auch schwierig, aus den Kirchengemeinden an, die dann natürlich einen Eindruck kriegen, dass jetzt 4 Tage lang eine Synode, die nur Scheiße baut. Entschuldigung, also ich muss es jetzt mal wirklich ärgerlich ein bisschen auf den Punkt bringen. Und deswegen sage ich, es ist halt nicht immer nur, also das eine ist, dass, also ich stehe zu jeder berechtigten schlechten Schlagzeile, wenn wir als Kirche Mist bauen. Ja? Also jede Schlagzeile, oder fast jede Schlagzeile im Zuge der Forumstudie, ja, dazu müssen wir stehen, ja. Aber ich hätte auch eine gewisse Sehnsucht danach, ja, dass wenn wir was machen, was eigentlich gelungen ist oder wo eigentlich ein positiver Effekt von ausgehen könnte, wenn man sich dann nicht auch noch das Haar aus der Suppe fischen würde. Und das da sage ich jetzt mal so ein bisschen, ungeschützt und emotional bei dieser Tagung, bei der es ja irgendwie um Emotionen geht.
Vielen Dank für den emotionalen Beitrag. Gut, wir kommen jetzt vielleicht auch gleich in eine emotionale Debatte, die wir dann bei einer Tasse Kaffee weiterführen können. Das ist nie verkehrt, eine Tasse Kaffee zu trinken, würde ich aus eigener Anschauung sagen. Es gibt aber auch Tee oder Wasser, was bestimmt auch hilft, den Puls wieder etwas ruhiger und runterzubringen. Genau. Also, okay, Ihnen, Frau Becker und Ihnen, Frau Wüst, vielen Dank für den emotionalen Austausch und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.